Und herzlich willkommen zum Gottesdienst, den wir feiern wollen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich grüße ganz herzlich alle Gemeindeglieder, alle Freunde der Gemeinde, aber auch ganz herzlich alle Gäste. Ich habe einen Text mitgebracht. Es geht ja um Bilder, von denen man sich leiten lässt, auch in seinem Glaubensleben. Bilder bestimmen ja unsere Motivation, unsere Einstellung, unsere Beweggründe und auch die Werbung profitiert davon. Aber auch die Frage hier, was für ein Bild von Gott habe ich eigentlich? Wie lasse ich mich da beeinflussen? Wie fördert mich das? Wie bremst mich das? Und hier hat Jesus eine Frage gestellt an Petrus. Ich lese das mal vor. Aber als Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach: Was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Sie aber sagten, einige, Johannes der Täufer, andere aber Elia und andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Er spricht nun zu ihnen: Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon, Bar-Jona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Lass uns aufstehen zum Gebet. Vielen Dank, Jesus, für diesen Morgen. Danke, dass du uns begegnen willst. In deinem guten Wort, in Gemeinschaft, in Lied, in Gesang, in deinem Geist. Und ich möchte dich bitten, dass du einem jeden begegnest. Dass keiner wieder so gehen muss, wie er gekommen ist. Sondern dass du uns dienst in diesem Gottesdienst. Mit deinem Wort, mit deiner Freundlichkeit und Güte, die wir auch hier in der Gemeinschaft erleben wollen. Ich bitte dich sehr herzlich, dass du bei uns bist, aber auch bei uns hier unten in der Gemeinde, im biblischen Unterricht, in den Kindergruppen, dass wir alle zusammen um dich herum versammelt sind und von dir hören wollen. Vielen Dank jetzt für diese Stunde und segne uns. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Ich denke mal, ein Lied greift das ganz gut auf, die Bilder, die man hat. Es gibt so ein schönes Glaubensbekenntnis in Liedform, groß ist dein Name. Vielleicht beim Singen, vielleicht mal so darauf achten, wie weit kann ich eigentlich mitsingen? Weil das eigentlich sehr gut verdeutlicht, wie eigentlich so der Weg zum Kreuz ist und der Weg in die Gemeinde, in die Gemeinschaft. Groß ist dein Name. das war knapp in der Kollekte. Lieblingsfehler im Gottesdienst. Okay. Das lassen wir am besten mal einblenden später, wenn ich das mal mache. Dann haben wir das sicher. Ja, ich denke mal, beim Singen eben hat jeder so für sich gespürt, kann man das so für sich so von ganzem Herzen durchsingen oder hakt man irgendwo ein und sagt, da habe ich ein Problem. Und ich denke mal, dann wird auch jeder wissen, wo er in der Predigt, die wir nachher hören werden, auch genauer hinhören müsste. Die Predigt hören wir dann von Andreas Fehler aus Bonn, den ich hier auch nochmal ganz herzlich begrüße. Komm doch mal zu mir. So, da ist er. Vielleicht mal so ein paar Sonntagsfragen. Wie ging es dir gestern? Du bist doch Bayern-Fan, ne?
Schlecht, ganz schlecht. Es geht mir heute auch noch schlecht.
Okay.
Ich hatte meinen Bayern-Schal extra eingepackt, um ihn heute euch zu zeigen, aber nein. Ich habe gelitten diese Saison. Ihr könnt euch darüber freuen, aber ich habe gelitten, ja.
Okay. Also ganz ins Blaue spontan reingefragt, was ist so, was dich am meisten so bedrückt, wenn du Zeitung liest, wenn du, was weiß ich, aus dem Fenster schaust, was macht dir am meisten Sorgen, was beschäftigt dich? So ganz spontan. Ist mal nicht Fußball, einfach mal so.
Ich habe manchmal den Eindruck, unsere Gesellschaft ist in einer ausweglosen Situation und es gibt eigentlich keine Lösung mehr. Mhm. Auch in der Politik. Ich empfinde, es ist dunkel. Dunkel, ja. Mhm. Und das belastet mich.
Ja, eine verlorene Welt, ne? Mhm. Aber vielleicht gibt es trotzdem auch was dich erfreut, wenn du morgens aus dem Bett steigst und oder aus dem Fenster guckst oder mit Leuten sprichst. So.
Also wenn ich morgens aus dem Bett steige, sind die Dinge, die mich erfreuen, relativ weit weg. Lass uns mal ganz ehrlich sein. Also die richtige Freude kommt bei mir erst auf nach meinem ersten Kaffee. Aber dann, und das ist wirklich wahr, wenn ich nach Bonn fahre, ich fahre jeden Morgen mit dem Fahrrad von zu Hause zum Gemeindehaus und dann komme ich immer an eine Stelle, da fahre ich über den Rhein, ne? Und meistens geht die Sonne, also meistens scheint die Sonne bei uns. Und dann freue ich mich auf meine Arbeit, tatsächlich. Ich freue mich auf meine Arbeit, weil ich immer wieder mal den Eindruck habe, das ist wirklich sinnvoll, was wir da machen.
Super.
Nicht immer, ne? Also manchmal ist das auch Routine, aber ich habe viele, viele Begegnungen mit Menschen, wo ich spüre, dass Gott mit ihnen unterwegs ist und sie sind mit Gott unterwegs und das macht mir richtig Spaß.
Ja. Was habt ihr in Bonn für ein Thema so dieses Jahr?
Dieses Jahr haben wir das Thema Jubiläum, so wie ihr auch, nur dass wir noch ein bisschen älter seid. Wir sind ein bisschen älter als ihr, 150 Jahre werden wir in diesem Jahr. Wir sind also ein freikirchlicher Dinosaurier, aber noch nicht ausgestorben, wir leben noch. Und passend dazu haben wir uns das Thema Gemeinschaft gegeben. Wie können wir Einheit in Christus leben bei aller Vielfalt, die bei uns in der Gemeinde gegeben ist.
Super. Ja, vielen Dank.
Bitte.
Gerne mehr davon nachher. Ja, vielleicht, also hier steht bei mir das Infoteil, ich finde das ein bisschen blöd, ich nenne es mal den Gemeinschaftsteil, finde ich schöner. Ja, nochmal an alle Gäste, wer das erste Mal unter uns ist heute, ist herzlich eingeladen, nochmal sich beim Infostand hinten links zu melden, gibt es ein kleines Begrüßungsgeschenk, da ist auch Gelegenheit, sich über die Gemeinde zu informieren, wer Fragen hat zu meinem selbst, zum Ablauf, zu den Inhalten, da kann man also sozusagen erste Informationen bekommen. Und meine Bitte, kommen Sie herzlich wieder. Und auch die, die schon ein paar Mal hier waren, jetzt vielleicht Anschluss suchen, doch mal Leute kennenlernen wollen, dazu ist also auch reichlich Gelegenheit. Ich sag mal, wir als Gemeinde sind vielleicht ein bisschen schüchtern, einfach mal ansprechen. Klappt bestimmt. Ja, vielleicht noch hingewiesen auf Pfingstsonntag, da ist hier Gottesdienst, auch wenn in Kassel der große Kongress ist. Es hat sich herausgestellt, so viele fahren das nicht hin, dass wir also durchaus hier den Gottesdienst anbieten wollen. Ja, dann scharen schon in den Hufen die Leute von dem Vorbereitungsteam für unser 100-jähriges Jubiläum. Wo seid ihr alle? So viele?
Erstmal nur zwei. Ja, es wurde ja schon gesagt, der Andreas Fehler hat es auch gesagt, wir werden 100 Jahre alt, wir als Gemeinde. Und zwar in 2 Wochen wollen wir das feiern. Und das haben wir schon sehr, sehr häufig auch gesagt, dass wir das feiern wollen. Und deshalb denke ich mal, viele wissen das von euch. Und mich würde mal interessieren, wer kommt denn von euch? Steht mal bitte auf, wer kommen möchte, entweder am Samstag oder am Sonntag. Traut euch! Steht mal alle auf, die kommt. Es sitzen auch noch welche. Nun gut, das kann ja so sein. Die jetzt stehen, Wer von euch arbeitet denn mit und kann mal die Hand heben? Wow, das sind so viele, dass ich die mal alle nach vorne bitten möchte und mal hier vorne mal sich hinstellen mögen. Diejenigen, die sitzen, die können mal nochmal zu mir gucken. Ihr seid auch natürlich herzlich eingeladen. Ein paar sind ja trotzdem auch gerade aufgestanden. Wir haben diese Einladungsflyer. Davor, oder stellt euch hier vor vielleicht, sonst hier oben ist es heute ein bisschen voller, genau. Aber dass man den Einladungsflyer noch sieht. Diesen Flyer könnt ihr mitnehmen, da steht alles drauf, wann wir wo feiern, hier in der Stadt, im Vorort, hier in der Gemeinde. Bitte nehmt das mit und ladet auch Leute ein, auch vor allem zum Konzert, was am Samstagabend stattfindet. Ganz, ganz wichtig. Jetzt wird mich aber nochmal interessieren, danke Jörg, ohne das käme ich jetzt auch nicht zurecht. Jetzt wird mich aber nochmal interessieren, was ihr so hier macht. Ich gucke mir mal einmal die Mitarbeiter an. Also das ist ja, da fehlen aber noch einige. Also ich weiß, dass einige oben im KIGO auch arbeiten, unterwegs sind im Gemeindehaus. Viele können auch heute nicht, aber es sind viele, viele Mitarbeiter, sonst wäre das nicht möglich. Und da möchte ich einfach mal wissen, sag mal Jörg, wo arbeitest du denn mit?
Ja, ich bin verantwortlich für den Stand auf diesem Stadtfest, das parallel stattfindet zum unserem Jubiläum. Da haben wir einen Stand und wir wollen wirklich gute Action zeigen.
Ja. Und ein Satz vielleicht, was bleibt denn wohl bei den Körnern hängen, wenn sie vom FEG-Stand weggehen?
Ja, ich denke mal, wir werden als schwarze Schafe dort auftauchen, weil wir schwarze T-Shirts alle tragen.
Okay, ein Satz reicht mir auch. Ein Satz von euch sowieso, aber auch ein Satz heute Morgen. Wo arbeitest du denn mit?
Ich habe mich gerade noch mal vergewissert, aber ich glaube, ich backe im Moment zurzeit nur Muffins, aber da kann ja noch was dazukommen.
Was erwartest du denn vom Jubiläum generell, nicht nur von den Muffins?
Dass alle ganz viel Freude mitbringen und bekommen und dass es ein richtig toller Tag wird oder tolle Tage werden.
Wow, es scheint sich also wirklich zu lohnen. Ich guck mal, wo der Olaf ist.
Hast du denn noch eine Frage? Ich bin hier, ja. Ich habe eine Frage an den Raimund. Raimund, du gehörst ja schon ein bisschen länger hier zu dieser Gemeinde. Ich wollte jetzt nicht sagen, du bist auch so ein Dinosaurier. Aber sag uns doch mal, warum sollte man zum Jubiläum kommen?
Also ich finde...
Du kommst doch, ne?
Ja. Ich finde, dass es ganz toll ist, was Gott mit unserer Gemeinde gemacht hat in den letzten Jahren, zumindest in der Zeit, in der ich in der Gemeinde bin. Aber das geht auch noch ein bisschen weiter zurück und ich glaube, es ist einfach gut, das nochmal zu sehen. Genauso wie Gott mit jedem von uns seinen Weg geht, einen ganz persönlichen Weg, wo er wirklich ja auch als der Herrliche zum Ausdruck kommt, so ist das auch mit der Gemeinde. Es gibt einfach so viele Highlights, die wir erleben konnten, wo ganz klar ist, Gott hat uns an die Hand genommen, hat uns gezogen und ist seinen Weg mit uns gegangen. Und ich glaube, das ist gut zu sehen.
Danke. Ruth, du bist ja auch sehr aktiv und die Nachmittagsveranstaltung, dafür ist Ruth zuständig und ich glaube, das wird eine ganz spannende Geschichte. Was erwartest du denn vom Jubiläum?
Also ich erwarte davon einmal, dass ganz viele Leute kommen, dass die mitfeiern, dass vielleicht auch viele Leute kommen, die früher mal hier zur Gemeinde gehörten, weggezogen sind oder ja, und dann auch mit uns feiern. Und ich erwarte einfach ja auch, dass wir vielleicht auch wieder ganz neu in Staunen kommen darüber, was Gott getan hat in diesen 100 Jahren. Oder wir, die meisten von uns können vielleicht nur so mehr auf die letzten 25 oder manche auch auf die letzten 40 Jahre zurückgucken. Aber es ist wirklich viel passiert. Und an dem Nachmittag wird darüber auch viel erzählt. Und das wird bestimmt sehr spannend. Und ja.
Da sind wir auch schon sehr gespannt. Deswegen, ihr müsst eigentlich alle kommen. Weil es ist total spannend, was hier passiert.
Ich gehe nochmal zu den jungen Leuten her. Das kann ja nicht sein. Hallo, wenn der Nachhalle guckt. Wo arbeitest du denn mit?
Technik.
Ach ja, okay. Abends beim Konzert?
Ja, auch.
Okay. Warum, was, wenn der Gemeindegänger hier sitzt, warum sollte der heute auf jeden Fall noch eine Karte für das Konzert kaufen?
Ich glaube, es ist mal was ganz Besonderes, mal was ganz anderes hier zu erleben. Und ja, die sind lustig, die beiden. Da sollte man dabei sein.
Okay. Und die Karten sind günstiger als an der Abendkasse, ne? Das ist so. Die Gabi, hallo. Wo bist du denn mit dabei?
Ich bin dass wir morgens ankommen, dass wir schön was essen, spielen, ein bisschen Museum draußen haben, sich angucken können, alte Bilder.
Bei den alten Bildern, was war denn das Lustigste oder Erstaunlichste, was dir so begegnet ist bei der Recherche, in der FEG-Historie?
Ja, dass ich Rolf Zürus gesehen habe als jungen Mann.
Oh. Kann man das Foto sehen in 2 Wochen?
Das kann man sehen.
Kann man sehen, super. Das ist schon ein bisschen her.
Okay.
ich war auch mal jünger. Was machst du denn?
Auf- und Abbau.
Auf- und Abbau. Ist das was, was du gerne machst?
Ja, richtig. Ja.
Also was gibt's auch? Also du bist so mit Leib und Seele Auf- und Abbauer.
Ja, genau. Wo man anpacken kann, bin ich dabei.
Das ist super, oder? Sowas brauchen wir nämlich auch, weil das baut sich ja alles nicht von alleine auf und ab. Und ich finde, das ist mal so ein kleiner Applaus wert. Ute, du machst nicht Auf- und Abbau, ne?
Nein, also wir sorgen für das Mittagessen.
Das ist auch wichtig. Die Ute sorgt für das Mittagessen. Und was erhoffst du dir?
Dass viele Leute kommen und dass alles aufgegessen wird.
Wunderbar. Dazu vielleicht noch die Information. Es gibt also am Infotisch die Möglichkeit, sich jetzt schon, ja, ich sag mal, für das Essen einzutragen. Und das funktioniert auf folgende Art und Weise. Es gibt grüne oder gelbe Essensmarken. Und die bedeuten unterschiedliche Zeiten, in denen man zum Essen kommen sollte. Das hilft einfach der Ute und ihrem Team, dass sie sich ein bisschen besser darauf einstellen können, wie, wann sie Würstchen, Kartoffelsalat verteilen sollen. An dieser Stelle, Martin, sind wir fertig, ne? Ja, ich danke allen, die jetzt hier nach vorne gekommen sind, dass ihr so fleißig dabei seid und mithelft an diesem Jubiläum. Es sind noch eine ganze Reihe, die jetzt hier nicht hier vorne stehen, die teilweise im Kindergottesdienst sind oder das lange Wochenende genießen. Aber ich glaube, es wird eine ganz schöne Veranstaltung. Und ich würde mich freuen, wenn ihr alle, die ihr da sitzt, und zwar die, die eben nicht aufgezeigt haben, wenn die dann auch noch zum Jubiläum kommen. Weitere Infos, Einladungszettel, Plakate gibt's hinten am Eintrittskarten fürs Konzert gibt's hinten am Infopoint. Schönen Dank.
Ich denke mal, am besten lernt man sich auch kennen beim Feiern. Also auch wirklich nochmal die Gäste und Freunde und Besucher der Gemeinde sind herzlich eingeladen, mit uns zu feiern. Und vielleicht kann man dann ja auch sozusagen das nächste Jahrhundert gemeinsam einläuten. Das nächste Lied ist auch so ein bisschen älteres Glaubensbekenntnis. Und auch da kann man eben ja für sich selber im Herzen so sich fragen, bin ich so Jesus ja so nahe, ja, oder eher so noch so skeptisch. Jesus Christus starb für mich. Ich möchte uns beten, ein Fürbittegebet, und ich bitte, dass wir aufstehen und zur Anbetungszeit am besten gleich stehen bleiben. Herr Jesus, wir haben es heute Morgen gehört, verlorene Welt. Es bedrückt uns und macht auch ratlos, wenn du nicht wärst. Wir dürfen auf dich schauen und können übers Wasser gehen. Wir können dich in unser Herz reinlassen und wir können Großes tun, über uns selbst hinauswachsen, weil du es antreibst, weil du das schenkst. Und so möchte ich dich bitten für die, die das tun in aller Welt, auch die Missionare, die wir unterstützen, Malessas und Paschas, Esther Neufeld und alle die, die jetzt draußen irgendwo Dienst tun für dich, sei du bei ihnen. Ich bitte um dein Erbarmen für die Länder und die Gegenden, wo Hunger herrscht, wo Not ist, Verfolgung, Krieg, aber auch wo Verfolgung der Gemeinde ist, wo Christen sich verstecken müssen, wenn sie sich treffen, das im Heimlichen tun müssen und ständig mit Entdeckung rechnen müssen und mit Repressalien. Herr, erbarm dich. Erbarm dich über deine Gemeinde auf der ganzen Welt. Ich möchte dich bitten, dass du die stärkst, die unter Druck stehen, die angefochten sind. Aber auch die, die jetzt zu Hause sind, die vielleicht anderes tun, nicht kommen wollen, nicht kommen können. Oder auch die zu schwach sind zu kommen, gerne gekommen wären. Herr, erbarm dich. Und ich möchte dich bitten, dass du uns aufs Herz legst, wo Menschen einsam sind, wo Menschen gerne Gemeinschaft hätten. Und dass wir das dann tun, dass wir ja, dir nachfolgen dahin. Wir wollen dich jetzt anbeten und uns ja, mit dir und an dir freuen. Amen.
Nehmen wir ein bisschen Zeit, in die Anbetung zu kommen. Und ich habe Lieder ausgesucht, die einfach eine Sache so unterstreichen, nämlich Gott ist groß, Gott ist würdig, und wenn es Unterschiede gibt zwischen denjenigen, die zu Gott gefunden haben, und denjenigen, die noch überlegen, es liegt nicht an uns, es liegt an Gott. Zu Gott können wir kommen, bei Gott finden wir Vergebung, und lassen wir ihn anbeten.
spannst den Himmel weit. Dein Licht erfüllt das Universum. Du regierst in Herrlichkeit. Deine Größe erfüllt das ganze
mir die Worte, die so gut tun.
reicht das Feuer in dir.
Ein Pastor hatte sich was ganz Besonderes ausgedacht. Er wollte sehr eindrücklich predigen. Das ist der Wunsch von jedem Prediger, dass irgendwelche Eindrücke zurückbleiben. Also er hatte sich überlegt, ich will den Leuten das mal zeigen. Sie sollen mal ein Bild bekommen von der Realität Gottes. Und zwar hat er dem Küster gesagt, also wenn ich am Ende der Predigt sage, Heiliger Geist, komm jetzt, dann schickst du oben aus dem Gebälk eine Taube. Die soll dann einmal durch die Kirche fliegen. Ist ja eine tolle Idee, ne? Also, er ist am Ende seiner Predigt angekommen und sagt, Heiliger Geist, komm! Und nichts passiert. Er guckt ganz unsicher nach oben und sagt, komm jetzt, Heiliger Geist! Passiert immer noch nichts. Er dreht noch eine Schleife und sagt, der Heilige Geist kommt jetzt! Da kommt eine ganz zarte Stimme von oben aus dem Gebälk, den Heiligen Geist hat die Katze gefressen. Wie gut, dass das nicht wahr ist. Dass Gott heute Morgen hier bei uns ist, wahrhaftig bei uns ist, davon leben wir, auch wenn wir ihn nicht sehen. Gott ist Realität und Gott ist da. Und ich wünsche dir das, ich wünsche uns das, dass wir ihm begegnen, dem lebendigen Gott. Und die Erfahrung machen, dass er mit unserem Leben etwas vorhat und dass er unser Leben prägt, dass er unser Leben verändert. Es geht heute Morgen um verschiedene Bilder von Gott. Falsche Bilder, halb richtige Bilder. Denn wir müssen wissen, dass unser Bild von Gott unseren Glauben prägt. Ja, unseren Glauben ausmacht. Es ist ja interessant, 70% der deutschen Bevölkerung glauben an Gott. Also wenn man sie fragt, und man sollte die Leute ja ernst nehmen, wenn man sie fragt, glaubst du an Gott, sagen 7 von 10 so etwa ja. Es gehört also irgendwie noch zum guten Ton in unserem Land, dass man an Gott glaubt. Aber nur bei etwa 4% löst das irgendwas aus. Das ist doch interessant. 70% sagen, ja, ich glaube an Gott, aber nur 4%, 5% sagen, das prägt auch mein Leben. Das ist doch interessant. Was ist das denn für ein Gott? Keine Beziehung zu diesem Gott, an den die Menschen glauben. Keine genaue Vorstellung, keine Kommunikation, kein Gespräch. Nur eine vage Vorstellung. Ja, wir haben das so vom Hörensagen gehört, es gibt so einen Gott aus dritter, vierter, fünfter Hand. Ich glaube. Nun muss uns eins muss uns klar sein. Wenn du zum Beispiel sagst, ich glaube, dann ist dieser Glaube immer von Drewitz, Derwitz, ich habe es hier irgendwo schriftlich, Dewitz, dann ist dieser Glaube immer von Dewitz gefärbt, weil du sagst, ich glaube. Wenn ich glaube, ist er anders geprägt. Also Glaube ist immer subjektiv, sonst ist es kein persönlicher Glaube. Ne? Aber das, an das wir glauben, das ist gar nicht subjektiv, sondern objektiv. Das ist vorgegeben. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Wir sehen hier vorne, ja, was sehen wir hier? Also ich meine das da. Was ist das? Ein Baum. Ein Baum, ja, okay. Wer bin ich, zu entscheiden, was für dich ein Baum ist und was nicht? Ein Baum. Was sehen wir anderen? Ein Strauch. Also ein Strauch und ein Baum ist schon mal ein Riesenunterschied, ne? Was sehen denn andere? Eine Blumenvase. Ja, ihr seht doch alle was. Wasser. Rote Blüten. Also wir könnten das jetzt weitermachen. Deko. Vielleicht wird auch jemand sagen, ja, ist das Deko oder kann das weg? Ja, also wir merken, wir sehen dasselbe, aber offensichtlich haben wir verschiedene Brillen auf. Wir sehen Verschiedenes. Und genauso ist das mit Gott auch. Und ihr Lieben, viele leiden an Gott, weil sie ein falsches Bild von Gott haben. Ein total falsches Bild. Gott ändert sich nicht. Ob ich das jetzt als Deko sehe, als Strauch oder als Baum, es ändert sich nicht. Es bleibt, was es ist. Und Gott ändert sich nicht, auch wenn wir ihn anders, wenn wir ihn falsch sehen. Gott ist der Ewige. Gott ist kein Chamäleon, der sich anpasst an unsere Sicht. Deshalb ist es gut, wenn es manchmal in unserem Glauben zu Enttäuschungen kommt. Enttäuschung ist ein ganz positiver Begriff. Wir werden von einer Täuschung befreit. Wir werden befreit von etwas Falschem. Wir haben ein falsches Bild von Gott und es kommt zur Enttäuschung. Das ist das, was ich mir eigentlich heute Morgen hier wünsche, dass es zu Enttäuschungen kommt. Ich werde in einem ersten Teil einige falsche Bilder von Gott erklären, zeigen und dann in einem zweiten Teil eine Geschichte aus der Bibel zu erzählen, wo Jesus uns Gott vor Augen malt und sagt, so ist er. Und zum Abschluss dieses Gottesdienstes werde ich dich einladen, einen Schritt im Glauben zu tun, diesen Gott kennenzulernen. Ich werde dich einladen, hierher nach vorne zu kommen und zu sagen, ja, ich will das glauben. Ich will an diesen Gott glauben. Ich will, dass er mein Leben bestimmt und prägt. Zunächst ein erstes, falsche Bilder von Gott. Ich habe einige Bilder mitgebracht. Das erste Bild, Gott steht als Abkürzung G-O-T-T, guter Opa, total taub. Guter Opa, total taub. Ich glaube, jeder kennt so einen alten Opa. Jeder hat so einen alten Onkel in seinem Leben. Alle haben ihn lieb, er tut auch keinem was. So reden wir natürlich nicht von Gott, aber so praktizieren wir. Viele praktizieren ihren Glauben genauso. Man glaubt an ihn, klar, es gibt ihn, seine Existenz ist unbestritten, aber das hat mit dem Leben nichts zu tun. Es ist interessant, wenn man Kinder bittet, Gott zu malen, wobei wir ja uns ja keine Bilder von Gott machen sollen, aber wenn man sie trotzdem bittet, malen ganz viele einen Opa mit einem langen Bart. Ist interessant, ne? Der vielleicht die Hände vorm Bauch gefaltet hat, milde lächelt, schweigt und keinem etwas tut. Er ist in die Jahre gekommen, dieser Gott. Er ist inzwischen im Wolkenkuckucksheim, wird dort gut versorgt. Wir machen unsere Anstandsbesuche bei ihm. Und wenn er dann stirbt, dann zucken wir mal kurz zusammen, aber es hat ja nichts mit unserem Leben zu tun. Das ist das Bild, das viele von Gott haben. Irgendeiner, der nicht mehr so alles mitkriegt, so ein bisschen dement. Irgendeiner, der sich zurückgezogen hat aus dieser Welt und der sich auch nicht besonders interessiert für mein Leben. Ich erinnere mich an einen Besuch im Krankenhaus. Also wenn man als Pastor ins Krankenhaus kommt, das sind für mich immer ganz schwierige Situationen. Ich ziehe dann immer einen schwarzen Anzug an, weil es macht einen wahnsinnigen Eindruck. Erstmal auf der Station und auch bei den Kranken. Ich erinnere mich an einen Besuch. Ich mache die Tür auf, schwarzer Anzug an. Da ruft der Patient von hinten, ist es soweit? Und ich sagte ja. Er wusste alles. Er wusste auch, dass er kurz vorm Sterben steht. Aber er hat sein Leben nicht verändert, weil genau das sein Bild von Gott war. Er wusste alles. Er wusste, dass dieser Gott ihn leidenschaftlich liebt. Aber es änderte nichts in seinem Leben. Überhaupt nichts. Guter Opa, total taub. Ein zweites Bild, Gott, der Teddybär. Ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte vom Teddybären kennen. Wie der Bär zum Teddybär wurde. Das ist eine ganz interessante Geschichte, denn eigentlich ist ja der Bär ein gefährliches Raubtier, eines der gefährlichsten Raubtiere. Also es gab einen amerikanischen Präsidenten, der wollte einen Bären schießen und der hieß Ted, dieser Präsident. Und dann hatte er diesen Bären vor der Knarre und da sagte er, nee, der ist so süß. Und hat ihn nicht geschossen und seitdem heißen die Teddybären. Weil die doch so süß sind. Teddybären. Nicht, dass Gott jetzt ein Raubtier ist, aber Gott ist auch kein Teddybär. Ein Teddybär, der ist ja nicht wirklich ein Bär. Ne? Also meine Kinder, die haben keinen Teddybären, sondern mein Sohn hat, jetzt muss ich überlegen, meine Tochter, ich habe ja 5 Kinder. Und der Kleinste hat einen Hasen. Kuschelhasen. Ne? Also der muss immer mit. Das Ding stinkt zum Kotzen, aber es muss immer überall hin, auch in Gottesdienst muss das immer mit. Es tröstet doch so gut. Die Tochter, die hat ein Pferdchen. Pferdchen war völlig kaputt, hat meine Frau dem Pferdchen einen neuen Bauch genäht. Das war eine Riesenkatastrophe. Das ist nicht mehr mein Pferdchen. So, das ist das Bild, was viele auch von Gott haben. In einem gewissen Alter ist das ja auch alles ganz normal, habe ich mir sagen lassen, deshalb bin ich auch nicht besorgt. Aber ab einem gewissen Alter ist es auch normal in der Entwicklungspsychologie, dass man die Dinger loslässt und im Leben ankommt. Und ihr Lieben, Gott ist einer, bei dem ich mich ausheulen kann. Gott ist einer, der immer dabei ist, den ich mitnehmen kann, an den ich mich auch anschmiegen kann. Aber er ist unendlich mehr. Gott will das Leben mit mir teilen. Ein weiteres Gottesbild, das naturwissenschaftliche Gottesbild. Gott ist ein höheres Wesen. Das ist immer eine gute Sache. Die Wissenschaftler untersuchen diese Welt und sie spüren, irgendwo gibt es eine Ordnung, eine Weltordnung. Deshalb kommen viele zu dem Ergebnis und sagen, es muss hinter alledem oder über alledem oder unter alledem oder um alles herum gibt es eine ordnende Kraft. Einstein, der große Denker, der große Physiker, der Mathematiker hat gesagt, es gibt etwas, das größer ist. Das sagt übrigens die Bibel auch. Interessant, ne? Die Bibel sagt, schaut euch die Erde an, schaut euch die Schöpfung an und dann bekommt ihr eine Ahnung von der Größe und der Vielfalt Gottes, Römer 1. Die Bibel redet von einer Schöpfung, also auch von einem Schöpfer, von einem Kreator, von einem, der etwas kreiert hat, der etwas wunderschön gemacht hat. Ich habe mal nachgelesen, die Wahrscheinlichkeit, dass durch den Urknall diese Welt entstanden ist. Diese Wahrscheinlichkeit, das ist ja, davon geht man ja aus. Mann. Also viele. Die Wahrscheinlichkeit, dass durch den Urknall diese Welt entstanden ist, so wie sie heute ist, die ist so groß, wie wenn bei der Explosion einer Druckerei nachher die Druckplatte für den Duden runterfällt. So groß ist die Wahrscheinlichkeit. Das höhere Wesen, das hat mir mal ein Astronom vom Max-Planck-Institut erklärt, das ist letztlich eine Ausrede der Physiker. Er hat mir das nämlich erklärt und hat einen tollen Vortrag gehalten beim Geburtstag. Also das ist eine gute Idee, wenn Sie bald Geburtstag haben und Sie wollen mal anders feiern, dann laden Sie doch einfach mal einen Wissenschaftler ein, der einen Vortrag hält zum Geburtstag. Es gab nichts zu essen, das fand ich schlecht, aber der Vortrag war wenigstens gut. Also ein Astronom vom Max-Planck-Institut in München hielt einen Vortrag, nämlich wie alt diese Erde ist und wie gering doch die 60 Jahre, es war ein 60. Geburtstag, da in dem Verhältnis sind. Und er erzählte und erzählte und er redete immer von dem System und irgendwann fragte ich ihn, ja, also nachher, es gab da ein Häppchen, ne, kleine Häppchen nur, weil der war wahrscheinlich so teuer als Redner. Also, ich fragte ihn dann, Sie haben eben immer von einem System geredet, von einem innerhalb des Systems. Habe ich gesagt, wenn es ein innerhalb des Systems gibt, jetzt wollen wir mal logisch denken, dann gibt es auch ein außerhalb des Systems. Sagt er, Sag ich, wenn das wirklich ist, dass es ein außerhalb des Systems gibt, was hat das denn für Folgewirkungen für das, was innerhalb des Systems ist? Und dann schaut er mich an und sagt, Sie glauben an Gott, ne? Sag ich, ja. Und dann sagt er, das Problem für mich, meinte er, ich habe gar kein Problem, aber er meinte, mein Problem wäre, dass dieser Gott, die Zuständigkeit dieses Gottes immer kleiner wird, weil die Wissenschaft immer mehr vom System versteht. Also das Reden von dem höheren Wesen kann auch einfach eine Ausrede sein, dass der Physiker sagt, ich komme mit meinem Denken nicht mehr weiter, aber dahinter gibt's auch noch irgendetwas. Wie anders ist das Bild der Bibel? Gott als Schöpfer. Und nicht nur als irgendwie anonymer Schöpfer, sondern Gott, der gegenüber der Menschen ist. Gott, der Person wird. Nun müssen wir immer aufpassen, dass wir nicht an Personen wie wir, du bist eine Person, ich bin eine Person. Gott hat keine Figur. Aber Gott ist Person, das heißt, Gott ist ansprechbar. Er geht, er hört, er redet, er wird sogar zornig in der Bibel. Er hat Gefühle, er ist persönlich. Ein weiteres Bild von Gott, Gott als Polizist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, haben wir heute Morgen hier einen Polizisten? Gibt es einen? Nee, dann sind wir ja sicher. Ich bin letzte Woche von der Polizei angehalten worden. Wie fühlt man sich da? Erwischt. Mein erster Gedanke, oh, mein Freund und Helfer. Also, ich finde die Polizei wichtig und gut, aber am besten ist sie, wenn sie mit mir nichts zu tun hat. Ich habe immer ein merkwürdiges Gefühl, also ich bin angehalten worden, weil ich mit dem Fahrrad mich nicht den Verkehrsregeln entsprechend verhalten habe. Das muss ich jetzt noch aufklären. War eine schöne Begegnung. Ich war so hinter Arm, ich war zu schnell gefahren und ein bisschen kreuz und quer. Und ich stand vor dem Polizisten, musste erst mal dreimal durchatmen. Und dann, guten Morgen. Da meinte er, das hat aber lang gedauert. Und wir sprachen dann so ein bisschen und dann hatte er schon drei andere Fahrradfahrer angehalten. Und dann meinte ich, ist doch ein gutes Geschäft für Sie heute Morgen. Ne? Und dann sagte er, okay, fahren Sie. Also, war ein guter Polizist, ein sehr guter Polizist. Also, viele haben so ein Bild von Gott, als würde der im Himmel sitzen und mit so einer Radarpistole auf unser Leben peilen. Nun sagt man immer, die Polizei ist nicht froh, wenn man zu schnell fährt. Ich will es Ihnen mal glauben, den Politessen glaube ich das nicht. Die strahlen immer, wenn sie Strafzettel ausfüllen. Ist so, ne? Das ist so ein erfüllender Beruf. Und viele denken, Gott ist genauso. Gott wartet nur darauf, uns zu erwischen, wenn wir irgendetwas falsch machen. Und dann steht er da mit Drillerpfeife und dann bauen die sich ja so auf und sagen, hier ist die Ordnung. Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Gott sieht nicht über Fehler in unserem Leben hinweg. Gott nimmt Sünde ernst. Gott ist nicht beliebig. Aber Gott freut sich auch nicht, wenn er uns erwischt. Sondern Gott leidet eigentlich darunter. Gott ist nicht eng, Gott ist weit. Schaut in die Bibel hinein, wie weit Gott ist. Gott ist nicht dieser bissige, nörgelnde Greis, der sich freut, wenn er irgendwas auszusetzen hat. Gott will auch kein antrainiertes, braves Christ sein, sondern Gott will unser Herz haben. Er will uns erobern, er will uns mit seiner Liebe im Sturm erobern. Gott ist vielmehr ein Bräutigam, der hinter seiner Braut her ist und sich freut, wenn es endlich soweit ist. Ein weiteres Bild, Gott als Spielverderber. Ich hatte einen Opa und dieser Opa, der kannte Gott als Spielverderber. Habe ich vergessen. Ja, ihr wisst, gestern Fußball und so. Also, ich hatte einen Opa, der hatte zwei Spiele bei sich zu Hause. Malefiz und Mensch, ärgere dich nicht. Kennt ihr Malefiz? Das ist die Steigerung von Mensch, ärgere dich nicht. Es gab keine fröhlichen Spiele bei meinem Opa. Nur Malefiz und Mensch, ärgere dich nicht. Und ich hatte, bis heute ist das mir ein Rätsel, mein Opa hatte immer eine Eins bei Malefiz. Ne? Der hatte immer, konnte der die Dinger da, die Steinchen weghauen und bei mir wieder davor setzen. Und wenn wir Mensch, ärgere dich nicht gespielt haben, also wenn er lang genug eine Eins hatte, habe ich gesagt, komm, lass uns mal was anderes spielen. Ne? Dann hatte der immer Sechsen. Ich weiß bis heute nicht, wie der das geschafft hat. Auf jeden Fall, wenn ich vorm Häuschen stand, hatte der genau die Zahl, um mich zu schlagen. Und viele denken, Gott ist genau so. Wenn ich kurz davor bin, irgendwas zu erreichen, dann stellt der mir ein Bein. Dann kommt die Grätsche von ihm. Gottes Wille ist immer der engste Weg in meinem Leben, immer der steilste und der beschwerlichste. Gott will immer das, was ich nicht will. Also wenn ich was will, dann kann ich mir sicher sein, Gott wird das verhindern. Ich hatte mal einen Freund, ich habe ihn immer noch, der hatte gerade sein Vordiplom gemacht und hatte sich frisch verliebt, eine tolle Frau. Und dann lud er mich ein und sagte, du, ich muss mal mit dir reden. Und ich dachte, naja, das wird ein schönes Gespräch, das ist ja alles positiv. Da sagt er, weißt du, mir geht's so richtig gut, ich habe den Eindruck, Gott wird das bald beenden. Ich sage, woher kommt dieses Bild? Freu dich doch, wenn es dir gut geht. Gott hat doch gesagt, er will uns Leben geben. Er hat doch nicht gesagt, er will uns das Leben nehmen. Er hatte dieses Bild von Gott. Im letzten Augenblick haut er mich dann raus. Nein, so ist Gott nicht. Ein weiteres Bild, Gott als Notnagel. Ich habe nichts gegen die Feuerwehr. Ist das klar? Denn ich weiß, letztes Mal hat hier jemand moderiert, der war bei der Feuerwehr. Das fiel mir ein, als ich jetzt wieder hier hinfuhr. Ich habe nichts gegen die Feuerwehr. Aber Gott ist nicht die Feuerwehr. Die Feuerwehr rückt nur aus, wenn es brennt. Sie können ja mal da anrufen und sagen, es geht uns richtig gut, kommen Sie doch mal auf einen Kaffee vorbei. Machen die nicht. Ist auch nicht ihr Job. Gott als Feuerwehr. Und wenn es uns dann schlecht geht, dann fragen wir, wo ist er denn? Warum? Warum Gott? Not lehrt beten, sagt der Volksmund. Das ist wahr. Aber Gott ist mehr. Gott will dein Leben teilen. Gott ist kein Dienstleister in der Not, so ein geistlicher ADAC. Ich weiß mal, als ich den ADAC in Anspruch genommen habe, ich war liegen geblieben, das tat mir richtig gut, ne? Weil ich dachte, endlich kriege ich mal was für mein Geld. Seit Jahren zahle ich in diesen Verein ein, 60 Euro etwa im Jahr. Endlich müssen die mir mal helfen. Tat mir richtig gut. Auch wenn ich da 2 Stunden gewartet habe. Das ist das Bild, was viele von Gott haben. In der Not, endlich will ich mal was davon haben. Von diesem Gott, für den ich ja auch bezahle in der Kirche. Gott hilft, ja. Wie viel Stoßgebete hat Gott in deinem Leben schon erhört? Gott hilft. Aber Gott ist mehr als ein Notnagel. Gott will mehr. Gott will nicht nur in besonderen Situationen in deinem Leben da sein, sondern in Eckpunkten. Nein, Gott will mit dir leben. Auch vor 2000 Jahren, als Jesus auf dieser Welt lebte, hatten die Menschen merkwürdige, verrückte Bilder von Gott. Da gab es das Bild, dass man Gott beeindrucken könnte. Die Leute hatten die Idee, man könnte Gott beeindrucken. Man könnte Gott sozusagen in Zugzwang bringen. Gott hatte die Gebote gegeben. Nehmen wir mal als Beispiel das Sabbatgebot. Du sollst den Sabbat halten. Also eigentlich ist das ja was Herrliches. Ne? Für die Juden war das eine Qual. Also eigentlich ist das ja was Herrliches, wenn Gott sagt, nach 6 Tagen lass doch endlich mal alles los und besinn dich mal auf das, was wesentlich ist. Das ist ja das Sabbatgebot. Komm endlich mal zur Ruhe. Leb nicht für die Arbeit, bete nicht die Arbeit an. Das ist letztlich das Sabbatgebot. Nun, die Juden haben das gehalten, weil Gott das gesagt hatte. Und dann gab es diejenigen, die sagten, nee, wir halten das jetzt noch besser. Also, da war nicht nur das Gebot, sondern jetzt gab es ganz viele Gebote um dieses Gebot herum. Also, du darfst am Sabbat nur so und so viele Schritte gehen. Das war so die Idee. Kommt in der Bibel oft vor, ein Sabbatweg entfernt. Ich weiß nicht, wie viele Schritte das waren. Auf jeden Fall hatte man sich gesagt, okay, am Sabbat dürfen wir nur 500 Meter laufen. Und die hatten tatsächlich die Vorstellung, dass Gott sich darüber freut. Ja, sonst hätten sie ja nicht gemacht. Oder am Sabbat darf man nicht kochen. Als ob sich Gott darüber freut, wenn es am Sabbat kaltes Essen gibt. Aber das war die Idee, dass man könnte Gott beeindrucken, indem man nicht nur das Gebot hält, sondern um das Gebot herum noch ganz viele Gebote macht. Und dann tritt Jesus auf. Und die Leute sind schrecklich enttäuscht. Weil Jesus den Leuten sagt, hey, ihr könnt Gott nicht beeindrucken. Gott will nicht eure Leistung. Gott will dein Herz. Und die Leute waren sehr, sehr enttäuscht. Weil sie hatten so ein ganz anderes Bild von Gott. Und dann sagt dieser Jesus an einer Stelle, wer mich sieht, der sieht Gott den Vater. Wer mich sieht, wer mich erlebt, der erlebt Gott, den Vater. Jesus, der Sohn Gottes. Nicht Sohn in dem Sinne, wie ich Sohn meines Vaters bin oder ich drei Söhne habe. Nein, nicht in dem Sinne Sohn, sondern Gott zeigt sich als Sohn. Der Schöpfer kommt und wird Mensch. So sehr liebt Gott diese Welt, dass er seinen Sohn für diese Welt gibt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Gott selbst macht sich auf den Weg zu uns, damit wir ein richtiges Bild von ihm bekommen. Wer mich sieht, der sieht Gott, den Vater. Und dann erzählt Jesus eine Geschichte. Sie gehört zu den bekanntesten Geschichten der Bibel. Eine Geschichte, wo Jesus den Menschen Gott als Vater vor die Augen malt. Nun, ich weiß nicht, welche Beziehung du zu deinem Vater hattest. Ich habe eine tolle Beziehung zu meinem Vater und ich bin da sehr, sehr froh drüber. Und deswegen stört mich das in der Bibel gar nicht, wenn Gott als der Vater bezeichnet wird. Aber ich weiß, dass viele eine andere Beziehung, eine problematische Beziehung haben. Versuch das mal auszublenden und hör, was Jesus hier erzählt von diesem Vater. Es ist die Geschichte von dem Vater und dem Sohn, die Geschichte von Gott und uns Menschen. Da war der Sohn, der junge Mann, dem war es zu Hause zu langweilig geworden. Das ging dem auf die Nerven. Immer dasselbe. Dem ging es eigentlich gut. Er hatte alles, was er brauchte, ja. Er hatte viel mehr, als er brauchte bei seinem Vater. Aber er will raus. Ne? Pubertät. Ich muss mal was anderes sehen. Ich muss meine eigene Position finden. Eines Tages geht er zu seinem Vater und teilt ihm das mit und sagt, du, ich werde dich verlassen. Ich will mein eigenes Leben leben. Und Jesus erzählt, dass dieser Vater in der Geschichte den Sohn anschaut und sagt, okay, du weißt, wo du herkommst. Du weißt, wohin du zurückgehen kannst. Geh. Das ist die Geschichte von uns Menschen und Gott. Die Menschen haben Gott den Rücken gekehrt. Sie wollten autonom sein, sich selber das Gesetz sein. Der natürliche Mensch will nicht, dass irgendein anderer über ihn bestimmt. Auch nicht ein Gott. Und deshalb hat der Mensch sich abgewandt von Gott. Das nennt die Bibel Sünde. Bei Sünde denken wir immer an Moral. Nein, Sünde ist nicht Moral, sondern wir sind weg von Gott gegangen. Wir haben den Vater verlassen. Und dann erzählt Jesus in dieser Geschichte weiter, wie dieser junge Mann, als er den Vater verlassen hat, nicht nur den Vater verlassen hat, sondern auch sein Zuhause verloren hat. Er hat sein Zuhause verloren, den Ort, wo er hingehört. Und das konnte dieser Mann in dieser Geschichte, dieser junge Mann, eine ganze Zeit lang zudecken. Das können wir auch. Wir können die Lecks in unserem Leben lange Zeit zudecken. Er hat ja viel mitbekommen von seinem Vater. Er hatte nämlich den Vater direkt gebeten, komm, zahl mir dein Erbe aus. Wir sehen uns nicht mehr. Und der Vater hat ihm alles das mitgegeben. Und er kann diese Sehnsucht nach dem Zuhause zunächst einmal zudecken. Er kann sich alles leisten. Und merkt zu Beginn gar nicht, dass er dabei ist, alles zu verlieren. Und dann erzählt Jesus das sehr drastisch. Er erzählt, wie dieses Leben dem jungen Mann in den Händen zerrinnt und wie er am Ende zum Bettler wird. Und das ist schon voller Humor, wie Jesus das erzählt, dass dieser Mann am Ende Schweine hüten muss. Dafür müssen wir wissen, Schweine sind für den Juden nur wirklich das Allerletzte. Das sind unreine Tiere, mit denen darf man überhaupt keinen Kontakt haben. Dieser junge Mann ist so am Ende, dass er sogar Hunger hat, den Schweinefraß zu fressen. Weil er sagt, die Schweine haben es besser als ich. Vielleicht geht es dir gar nicht schlecht. Dann rede ich es dir auch nicht ein. Aber ohne Gott, den Vater, hast du dein Zuhause verloren. Ohne Gott, den Vater, hast du die Quelle verloren, aus der du lebst. Es blüht. Es blüht. Aber wir legen das jetzt mal hier hin. Und das Deko-Team lässt das bitte bis nächste Woche liegen. Okay? Und du guckst es mal an, wie es nächste Woche aussieht. Das ist, wenn wir uns von Gott abwenden. Nochmal, es kann uns gut gehen, finanziell, gesundheitlich. Wir können Erfolg haben in dieser Welt. Aber wir haben unser Zuhause verloren. Wir haben die Quelle verloren, aus der wir leben. Und das nennt die Bibel Verlorenheit. Der Mensch ist ohne Gott verloren. Und dann erzählt uns Jesus in dieser Geschichte weiter, wie dieser junge Mann da an diesem Schweinedruck sitzt und überlegt, Mensch, wie kann mein Leben weitergehen? Und da bekommt er eine Ahnung. Da war doch noch was. Mensch, ich hab doch einen Vater. Und dann kommen diese Bilder plötzlich wieder hoch von zu Hause. Und er sagt, die Knechte zu Hause, die haben es besser wie ich jetzt. Und dann fängt er an, einen Entschluss zu fassen. Und ich kann mir vorstellen, wie schwer das gefallen ist. Bei Luther übersetzt, da schlug er in sich. Er sagte, ich will zurückgehen. Ich will zurückgehen und zu meinem Vater sagen, ich bin nicht mehr dein Sohn, das habe ich verspielt, aber mach mich doch zu einem deiner Knechte. Boah, ist das schwer. Hm? Da muss es einem schon richtig dreckig gehen. Oh nein. Nein, das schaffe ich nicht. Doch. Der junge Mann weiß, mein Leben ist verloren. Ich muss zurück. Ich muss zurück. Sonst gehe ich vor die Hunde. Ich muss zurück. Und dann macht er sich auf den Weg. Wir wissen nicht, wie lang dieser Weg war. Aber ich kann mir vorstellen, wie er immer und immer und immer wieder sein Sprüchlein geübt hat. Kennt ihr das auch? Vater, vergib mir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Ich kann mir vorstellen, wie er das immer und immer und immer und immer und immer wieder vor sich hingesprochen hat und dabei runtergeschaut hat, in der Hoffnung, dass niemand ihn erkennt. Denn je näher er nach zu Hause kommt, desto mehr Bekannte gibt es da auch. Was der Sohn nicht weiß, ist, was zu Hause abgeht. Jesus erzählt uns, dass der Vater in dieser Geschichte wartet. Ja, dass der Vater Ausschau hält nach seinem Sohn. Jahrelang. Jeden Tag. Auf der Treppe gestanden, in der Hoffnung, er kommt.
Und eines Tages sieht er ihn. Der Sohn weiß das gar nicht. Und dann erzählt uns Jesus, wie der Vater losrennt. Der Vater rennt los. Und wir müssen uns diese Szene vorstellen. Da ist dieser zerlumpte, stinkende Lump, der aus dem Schweinedruck kommt. Alles verbrasst, alles verloren, alle Anrechte weg. Und da ist der vornehme Vater, der Gutsherr. Und der Sohn schaut unter sich und übt sein Sprüchlein. Und dann heißt es da, der Vater lief auf ihn zu und umarmte ihn. Und der Sohn fängt an zu sagen, Vater, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Und der Vater erstickt es, indem er ihn küsst. Er kann seinen Spruch gar nicht zu Ende bringen. Ihr Lieben, das ist Gott. Das ist Gott, wie ihn uns Jesus vorlebt. Ein Gott, der wartet. Ein Gott, der mit ausgestreckten Händen da ist und die Menschen in Empfang nimmt. Keiner, der uns unsere Sünden vorliest, sondern einer, der uns vergibt. Er vergibt dem Sohn alles. Ja, noch viel mehr. In der Geschichte heißt es, dass er ihm Schuhe anzieht. Nun, das ist für uns ein bisschen ungewöhnlich, aber Schuhe sind das Zeichen dafür, dass jemand nicht Sklave, nicht Knecht ist. In der damaligen Zeit trugen nur die Nicht-Sklaven Schuhe. Und indem er ihm die Schuhe anzieht, macht er deutlich, dass er seinen Wunsch nicht erfüllt. Er macht ihn nicht zu seinem Sklaven, nicht zu seinem Knecht, sondern zu seinem Sohn. Mein Sohn! Und dann steckt er ihm den Siegelring an und macht deutlich, du gehörst zur Familie. Ihr Lieben, das ist Gott. So ist Gott zu uns. Gott wartet. Gott wartet auch auf dich. Egal, wohin du dich verrannt hast. Ob das Unglaube ist, Zweifel, Schuld, Gott wartet auf dich. Und wenn dieser Lump kommen durfte, dann darfst du auch kommen. Und deshalb lade ich euch nachher ein, zu kommen, zu Gott zu kommen. Natürlich ist das nur ein äußeres Zeichen, wenn wir hier nach vorne kommen, dann kann das nur ein äußeres Zeichen für etwas sein, was in deinem Herzen geschieht. Was in der Mitte deines Lebens geschieht, nämlich, dass du zu Gott kommst. Das Kreuz steht hier als Zeichen der Liebe Gottes. Gott liebt dich. Und diese Liebe ist nicht irgendein Gefühl, sondern diese Liebe, so erzählt uns die Bibel, wird zur Tat, indem Gott Mensch wird und sich ans Kreuz nageln lässt, um das, was zwischen dir und ihm steht, auszuräumen, Schuld zu vergeben. Deshalb lade ich ein zu diesem Kreuz. Hier berühren sich Himmel und Erde beim Kreuz. Gott macht sich auf den Weg, wie der Vater in der Geschichte. Er läuft uns entgegen. Und wir dürfen kommen. Wir dürfen zu ihm kommen. Nun, Gott handelt nicht gegen unseren Willen. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Gott hat uns einen Willen gegeben und das ist gut. Auch wenn wir nicht immer wissen, was wir wollen sollen, aber es ist gut, dass Gott uns einen Willen gegeben hat. Und so hat er damals in dieser Geschichte, als der Sohn kommt und sagt, ich bin dann mal weg, hat er ihn freigegeben. Gott gibt dich frei. Und deshalb kannst du auch die Entscheidung treffen, zurückzukommen zu ihm. Du darfst dich entscheiden für den Glauben. Wir hatten gestern eine Hochzeit in der Gemeinde. Und ich habe inzwischen, also früher hatte ich immer so ein bisschen Angst vor Hochzeiten als Pastor. Ich habe immer den Horror gehabt, irgendwann sagt mal einer nein. Und was mache ich dann? Inzwischen bin ich da ganz entspannt, weil, ist ja nicht mein Problem, ne? Zumal die am Standesamt schon alles unter Dach und Fach gebracht haben. Aber gestern war es wieder so. Der Bräutigam quetscht sich das Jahr raus. Er ist Mathematiker, er hat es sich gut überlegt. Und dann brachte die Braut eine Atempause, als ich sie fragte. Versteht ihr, es ist grauenhaft. Man weiß, die beiden gehören zueinander. Ich habe bei meiner Frau nicht am Standesamt und auch nicht bei der Kirche 4 Wochen gewartet. Vielleicht sagst du das ja kurz. Mir war das schon lange genug. Ne? 4 Wochen. Ich habe gefragt, willst du meine Frau werden? So ein bisschen direkt. Wollte das schnell unter Dach und Fach bringen und alles klar haben. Und da sagte sie, darüber muss ich erstmal nachdenken. Ich, wie bitte nachdenken? Ja, darüber muss ich erstmal nachdenken. Da sage ich, wie lange denn? 2 Wochen. Okay, habe ich gesagt, das schaffe ich. Nach 2 Wochen war ich wieder da, habe gesagt, die 2 Wochen sind rum. Zu welchem Ergebnis bist du gekommen? Ich brauche nochmal 2 Wochen. Wisst ihr, wie lang 4 Wochen sein können? Also 4 Wochen Urlaub sind kurz, aber 4 Wochen Zahnarzt, das ist die Hölle. Und ich bin nicht so ein geduldiger Typ. Aber Gott ist geduldig und ich frage mich nur, was im Herzen Gottes abgeht, dass er schon lange Ja gesagt hat zu dieser Menschheit und Ja zu dir und du wartest immer noch. Komm. Ein liebender Vater wartet auf dich, der dich in die Arme schließt und dir vergibt und zu dir sagen wird, du bist mein geliebtes Kind. Wir werden jetzt gleich ein Lied singen. Ich bitte die Musiker schon mal nach vorne zu kommen und auch schon anzufangen zu spielen. Wir werden gemeinsam singen, dass wir zu Jesus kommen dürfen. Und ich ermutige euch, lasst es uns nicht nur singen, sondern lasst es uns auch tun. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Und ich ermutige euch, lasst uns aufstehen, wenn wir das singen. Es ist ja ein Gebet, was wir miteinander singen. Und dann kommen wir vielleicht auch leichter aus den Reihen heraus. Und ich lade euch ein, hierher nach vorne zu kommen und ein Zeichen zu setzen für euren Glauben. Denn wisst ihr, Glauben machen wir nicht. Glauben, den wir machen, den können wir vergessen. Gott selber muss uns anzünden. Die Bibel sagt, dass Gottes Geist in uns etwas bewirkt. Eine neue Geburt. Das ist wie bei einer Geburt. Manche Geburten sind schwerer, manche sind leichter. Es geht immer so eine Zeit der Schwangerschaft voraus. Vielleicht ist es bei dir heute dran zu sagen, hier bin ich. Zünde du mich an, Gott, mit deinem Licht. Ich will an dich glauben, ich will mit dir leben. Ich will nicht mehr länger vor dir weglaufen, sondern ich will es konkret tun. Ich bitte euch aufzustehen, wenn wir dieses Lied gemeinsam singen und ich lade euch ein, hier nach vorne zu kommen. Nehmt euch so eine Kerze und zündet sie an dieser Kerze. Ihr werdet hier vorne nicht allein sein. Ich stelle mich mit dazu, denn nirgendwo bin ich lieber als beim Kreuz. Bei dem liebenden Gott, der auch mich in die Arme schließt. Hier werden auch Mitarbeiter sein, die bereit sind, mit dir zu reden, mit dir zu beten, dir zuzuhören, dich zu segnen. Ich ermutige euch, kommt, wir singen jetzt. Jesus, ich komme zu dir und lass uns nicht nur singen, sondern kommt.
Vater, Vater, bei dir.
Schritte im Glauben zu gehen. Es ist eine ganz große Hilfe, wenn man das, was im Herzen geschieht, was man da will, wenn man das auch zeigt. Es sichtbar wird auch für andere. Jesus sagt einmal, wer an mich glaubt und dies bekennt, wer dies sichtbar macht. Und dazu lade ich euch ein. Jesus sagt einmal, wer zu mir kommt, nimm das persönlich. Wenn du zu mir kommst, sagt Jesus, ich werde dich nicht ablehnen. Niemanden werde ich ablehnen, sondern mit offenen Armen empfangen. Und deshalb ermutige ich euch, kommt, geht einen Schritt im Glauben. Wir singen noch einmal den Refrain und ich ermutige euch, kommt dazu. Ich will letztlich nur mit euch beten. So gefährlich kann das nicht sein, ein Gebet zu sprechen und zu sagen, wenn das wahr ist, dass du mich liebst, Vater, dann gebe ich dir mein Leben und dann komm du in mein Leben hinein. Wir singen noch einmal den Refrain.
Vater, bei dir bin ich zu Hause. Vater, bei dir berge ich mich. Vater, bei dir finde ich Ruhe. Oh, mein Vater. Vater, bei dir bin ich zu Hause. Vater, bei dir. Vater, bei dir finde ich Ruhe, oh mein Vater, ich liebe dich.
Herr Jesus, ich möchte dich beim Wort nehmen. Du hast gesagt, dass Gott wie ein Vater ist, der auf uns wartet. Und deshalb komme ich zu dir, Jesus. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist und darin die Liebe Gottes mir gegenüber gezeigt hast. Herr Jesus, ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass du mir vergibst und ich möchte an dich glauben. Und ich möchte Gott kennenlernen, so wie du ihn uns vorgestellt hast. Herr Jesus, ich möchte, dass du Raum nimmst in meinem Leben durch deinen Heiligen Geist. Du sollst Herr sein über alle Bereiche meines Lebens. Herr Jesus, und ich bitte dich für alle hier, die unter falschen Bildern von Gott leiden, dass du sie zerbrichst, diese Bilder wegnimmst. Du hast gesagt, wo der Sohn ist, da ist Freiheit. Und ich bitte dich, dass du Gebundene in die Freiheit führst, dass du Menschen, die unter ihrer Schuld leiden, Vergebung zusprichst. Und dass du sie aufrichtest. Ich bitte dich, dass du Menschen, die keine Gewissheit haben, weil sie auf sich schauen, dass du durch deinen Heiligen Geist in ihnen Raum nimmst und Gewissheit schaffst. Herr, wir wollen dich kennenlernen, so wie du bist. Und der Friede Gottes, der Shalom, der größer ist als unsere Vernunft, größer als unsere Sinne, die uns verklagen. Er bewahre dein Herz ganz nah bei Jesus Christus, der dein Heiland und dein Herr ist. So segne dich der gütige Gott, Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich ermutige euch, nehmen Sie die Gelegenheit wahr, kommen Sie auch jetzt zum Abschluss des Gottesdienstes noch hier nach vorne. Lassen Sie uns gemeinsam beten, lassen Sie uns gemeinsam Schritte im Glauben tun, Dinge festmachen. Und wenn Sie wünschen, dass jemand für Sie betet, jemand Sie segnet, dann sind Sie hier vorne genau richtig. Was machen wir jetzt? Okay, ich lade Sie noch ganz herzlich ein. Im Foyer gibt es Kaffee, auch kalte Getränke. Nutzen Sie die Gelegenheit des Austausches, des Gesprächs. Und wie gesagt, kommen Sie hier nach vorne, setzen Sie ein Zeichen, lasst uns gemeinsam beten.